Vor zwei Wochen in dieser Sendung habe ich mit Carsten Melang gesprochen, der ein Konzept geschrieben hat für die Erfurter Nachteulen, wie sie jetzt heißen, also mobile Teams, die durch die Erfurter Parks streifen und sich mit feiernden Jugendlichen zum Beispiel unterhalten. Ein Aspekt von Nachtleben in der Stadt, das in den Parks. Aber Nachtleben findet ja noch an viel mehr Orten statt und das soll nun auch strukturiert, konzeptionell angeguckt werden. Und ich habe jetzt die Erfurter Kulturlotsin Theresa Krömer im Studio. Hallo Theresa.
Hallo Marie, danke für die Einladung.
Ist das eigentlich ein Zufall, dass das jetzt so parallel aufploppt?
Vielleicht nicht ganz, denn die Debatte rund ums Nachtleben und die Potenziale und die Konflikte ist nicht neu. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit hat sich das nochmal zugespitzt, da einfach Orte gefehlt haben, die schließen mussten, die da denke ich, tolle Begegnungsorte in der Nacht gewesen sind. Und so ist der Beteiligungsprozess in den Nachts im Park entstanden, den BAM sehr, sehr toll koordiniert hat.
Die Jugendbeteiligungsstruktur.
Genau, BAM. Genau. Und davor einher ging ja die Änderung der Grünflächensatzung, die das Abspielen elektronisch verstärkter Musik untersagen wollte. Und dann gab es einen Diskurs politisch als auch zivilgesellschaftlich, so ist dann der Beteiligungsprozess von BAM entstanden. Mhm. Und ich denke, aus diesem Prozess ist dann entstanden, dass die Stadtverwaltung die Konzeption beauftragt hat für die mobilen Teams und gleichzeitig aber auch die Stadtverwaltung Ende 21, und da kommt das zeitlich auch zusammen, die Stadtverwaltung beauftragt hat, einen Beteiligungsprozess zum Thema Nachtleben zu initiieren, der eben multiperspektivisch an das Thema herangeht. Du hast jetzt auch gesagt, besonders die Jugendlichen sollen angespielt werden mit diesem Konzept der mobilen Teams, aber eigentlich sind es nicht nur junge Menschen, die in der Nacht unterwegs sind, die auch in den Parks sind auch ältere Menschen unterwegs. Und das betrifft sozusagen ganz viele Menschen und Perspektiven und die sollen nochmal angeschaut werden, Bedarfe ermittelt werden. Genau, und so ist jetzt dieser Beteiligungsprozess entstanden, der jetzt einfach mit ein bisschen Zeitverzug jetzt erst startet.
Und ja auch nochmal ein bisschen einen komplexeren Blick irgendwie auf die Sache richtet. Wenn wir jetzt an Nachtleben denken, was spielt denn da alles eine Rolle? Also klar, Clubs, Kneipen oder was, wo findet überall Leben statt in der Nacht?
Also im Grunde kann jeder mal in sich gehen und überlegen, ne, was erlebe ich am Tag, was empfinde ich in der Nacht. Und ich habe zumindest jetzt sehr oft gemerkt, viele Modelle, Strukturen, auch verwalterischer Art, beziehen sich, ich glaube, recht unterbewusst auf das Thema Tag und werden gar nicht für die Nacht mitgedacht. Und wenn wir jetzt selber nach unserem Nutzungsverhalten schauen, gibt es da verschiedene Sphären. Ich habe natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger drüber nachgedacht und recherchiert und kann das ganz klar clustern, wie du es jetzt schon angeteasert hast, diesen ökonomischen Bereich. Ob es nun Clubs sind, Kneipen, gastronomische Einrichtungen, Spätis, der öffentliche Personennahverkehr, und auch die Clubs und Kultureinrichtungen. Und Clubs und Kultureinrichtungen würde ich manchmal gar nicht so sehr differenzieren. Shisha-Bars und also diese ökonomische Sphäre, die kulturelle Sphäre und auch die soziale Sphäre. Öffentlicher Raum, Begegnungen, Konflikte, Potenziale, die darf man immer nie vergessen. Genau, also diese drei Sphären findet man auch in der Nacht.
Nun gibt es ja für alles Mögliche viele Regelungen. Hier 22 Uhr muss es draußen leise sein. Es gibt viele Regelungen, aber wo sind so Punkte, wo die Stadt die Stadt gesagt hat, wir müssen hier doch so einen Prozess einleiern. Also wo sind irgendwie so die Hauptkonfliktpunkte, wo man auch denkt, da kann man noch was tun?
Ja, also du hast jetzt die Stadt gesagt und wer jetzt eigentlich maßgeblich diesen Prozess initiiert hat, waren die politischen Vertretenden der Parteien SPD, Linke und der Grünen. Die haben eben darüber abgestimmt, dass es diesen Prozess geben soll. Und auch damals, gehen wir nochmal zurück, eben ins Jahr 2021, auch bevor der BAM-Prozess stattgefunden hat, gab es dann eben auch offene Briefe von verschiedenen Akteuren, besonders ja aus dem studentischen Bereich und auch Kulturschaffende haben den dann unterzeichnet. Es gab zwei offene Briefe. Dann gab es eben diesen Aufmarsch, sag ich mal, im Ausschuss für Sicherheit aufgrund des Vorschlags der Änderung der Grünflächensatzung. Dann gab es eine ganz große Debatte und diese ganzen Corona-Verordnungen und irgendwie war es wahrscheinlich dann politisch logisch, dass man sich das nochmal genauer anguckt, ruhiger, ja, facettenreicher und deswegen so ein Beteiligungsprozess spricht eben verschiedene Menschen an aus verschiedenen Bereichen, aus der Verwaltung jetzt in unserem Fall, der Nachtleben-Nutzenden und der Nachtleben-Gestaltenden, so haben wir den aufgegliedert. Und fragen da Bedarfe ab, Potenziale, Wünsche, auch Zufriedenheitsfaktoren aktuelle und ja, sammeln das, bündeln das und geben das in einer Abschlussdiskussion dann auch nochmal zur Debatte, um dann das festzuhalten und Politik und Verwaltung zur weiteren Abstimmung zu geben.
Jetzt der erste Workshop ist schon gelaufen, wenn ich es richtig gelesen habe. Da sind ja wahrscheinlich auch noch mal ein paar Punkte sichtbar geworden. Aber so diese Konfliktlinien, wo ziehen die sich? Also das eine, so diese im öffentlichen Bereich, Grünflächen, das hattest du jetzt schon beschrieben, das ist sowas, was irgendwie auch sehr polarisiert hat in den letzten Jahren. Aber wo kommt es denn noch zu Problemen? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt denke, es zentral macht eine Party, stört sich doch eigentlich da niemand dran, oder? Also, oder wo sind noch so Punkte, wo irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse scheinbar nicht zusammengehen?
Also die sind super facettenreich und ich würde gerade an der Stelle versuchen, das bisher Entwickelte aus dem ersten Workshop gar nicht so anzuteasern, weil der Prozess ergebnisoffen ist und wir auch die weiteren Workshops der Nachtleben-Nutzenden jetzt, sage ich mal, nicht manipulieren wollen thematisch. Aber ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Also wenn wir zum Beispiel mal überlegen, eine Person, die blind ist, hat erstmal die Frage, kann die am Nachtleben teilnehmen? Wenn ja, wie? Oder wie kann sie noch besser teilnehmen? Und das ist eine Perspektive, die haben Menschen, die Sehvermögen haben oder Menschen, die eben Nachtleben gestalten, ganz oft gar nicht präsent. Und da auch Informationen auszutauschen, weil ich denke, es herrscht eine gewisse Offenheit, aber es kommt vielleicht nicht eben zu dieser Situation, dass man mal darüber spricht, könnte ein Aspekt und ein Ergebnis dieses Prozesses sein. Genauso gibt es Bedürfnisse von Menschen, die in der Innenstadt wohnen, die schlafen wollen, die nicht am Nachtleben teilnehmen. Und auch das ist ja kein Geheimnis, dass es da sozusagen Themen gibt an verschiedenen Stellen der Stadt. Und auch da greift ja das Konzept der mobilen Teams, der Erfurter Nachteulen. Und auch Kultureinrichtungen haben eben, wie du schon gesagt hast, ne, also Gesetze, an die sich halten müssen. Das sind die Emissionsschutzrichtlinien in Thüringen, die auf Bundesebene gelten. Die TA Lärm, Thüringen selbst hat kein eigenes Landesemissionsschutzgesetz und das sind Genehmigungsverfahren, das sind auch Schallschutzförderungen, also wie können auch bauliche Maßnahmen getroffen werden, damit Schall nicht so nach außen dringt. Wie kann man einfach miteinander die Bedarfe jeweils bestmöglich aushandeln und einen Konsens finden und aufeinander eingehen und ja, am Ende auch diesen Awareness-Gedanken, also diese Fürsorge miteinander, den Gedanken an die anderen da überall mit einflechten. Und ich glaube, dafür ist so ein Prozess ganz wichtig.
Angestoßen ist der Prozess nun durch die Stadtpolitik und jetzt auch die Stadtverwaltung mit Einbeziehung der Akteurinnen der Stadt. Ich habe jetzt sofort gedacht, okay, was kann die Stadt tun, damit es irgendwie fluffiger läuft? Aber geht es darum, was die Stadt tun kann oder geht es auch darum, was die Akteurinnen tun kann? Also gerade wenn es um Barrierearmut geht oder so, ne? Und du meintest gerade irgendwie bauliche Sachen, wahrscheinlich dann auch Beratungsnummern, oder? Also wo sind überall Stellschrauben?
Also weil es so multiperspektivisch ist, denke ich auch, sind die Lösungen total unterschiedlich. Es ist halt die Frage, verpuffen die? Kann man die irgendwie festhalten? Kann man die langfristig auch in einem Prozess immer wieder in den Blick nehmen und evaluieren? Wenn ja, wer? Wer kann das, wer sieht sich da? Und ich merke es jetzt auch bei der Stadtverwaltung, ne, das Thema liegt jetzt nicht bei einem Amt. Es ist in dem Fall so, die Kulturdirektion ist beauftragt, diesen Prozess zu machen. Ich lade aber gerade bei diesem Verwaltungsworkshop, es wird es total offensichtlich, ich lade so viele Ämter ein, so viele verschiedene Dezernate, zu merken, okay, das ist ein Thema für alle. Und da ist es, denke ich, dann auch ganz wichtig, im Nachgang zu gucken, sowohl Verantwortlichkeiten in der Verwaltung, Verantwortlichkeiten in der Politik, aber auch in der Zivilgesellschaft gut zu verteilen, damit es weitergeht und nicht vergessen wird.
Gerade Verwaltungshandeln wird ja oft als so ein bisschen behäbig dargestellt. Ist ein bisschen eine blöde Frage, aber stellst du eine Veränderung dar, umso länger man sich vielleicht auch in der Verwaltung mit Themen beschäftigt, was so die Wichtigkeit davon angeht?
Meinst du so eine Art Empathie, warum
Dinge, wo vielleicht noch, keine Ahnung, vor 10 Jahren eine zuständige Sachbearbeiterin gesagt hätte, hey, was ist das, interessiert doch jetzt niemand. Und heute sagt sie vielleicht, ja doch, es hat irgendwie eine Berechtigung und eine Legitimation und wir müssen das
Also gerade bei, ich glaube, es ist themenabhängig und es hat sicherlich auch manchmal was mit der eigenen Lebenswelt zu tun. Wir alle sind ja Menschen und das ist ja auch gut so, dass wir das unser Wissen damit einfließen lassen. Und ich bin ganz gespannt beim Thema Nachtleben, inwieweit ich da so auf Offenheit stoße. Der Workshop am 6.6. der Stadtverwaltung ist sozusagen noch in der Zukunft. Ich erhoffe mir so ein bisschen erstmal auch ein Bewusstsein für dieses Thema und diesen Blickwinkel zu fördern. Und ich selber darf als Kulturlotsin Teil der IG Nachtkonsil sein, die auf Bundesebene agiert. Das sind so, also wir selber als Stadt Erfurt, wir haben nicht so eine Stelle, eine Nachtbeauftragtenstelle, Night Major oder Nachtbürgermeisterstelle, gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Besonders in westdeutschen Städten floppen diese Stellen immer mehr aus dem Boden. In Ostdeutschland gibt es eine Stelle in der Verwaltung in Leipzig und in der Szene im Nachtrat Leipzig. Und bald wohl auch in Jena, da ist in den letzten Tagen ganz viel passiert. Und diese ganzen Impulse, die ich aus diesen Austauschen mitnehme, also wir treffen uns auf Nachtlebenkonferenzen und treffen uns regelmäßig digital, tauschen uns aus. Ich bin im Zusammenhang der Konzeption der freien Veranstaltungsfläche am Lutherstein dazugestoßen und darf ausnahmsweise als Kulturlotsin Teil dieser IG Nachtkonsil sein. Und ich nehme da so viel auf und so viele Perspektiven und merke, dass ich dann hier in Erfurt ganz schön zu tun habe, diese Erkenntnisse weiterzugeben. Und gerade wenn andere Dezernate und andere Ämter eigentlich auch mit den Themen befasst sind, diese anderen Stellen, ich bin natürlich im Bereich Kultur verortet hier in Erfurt. Und die anderen Stellen der anderen Städte, die sind ganz anders, also ganz unterschiedlich verortet. Manchmal auch bei einem externen Träger, manchmal bei der Verwaltung, manchmal im Sicherheitsbereich oder im Kulturbereich oder im OB-Bereich sogar oder als Stabsstelle oder als also Tochtergesellschaft, also Eigenbetrieb, städtischer Eigenbetrieb. Also und die dürfen multiperspektivisch auch mit dem Thema umgehen. Das ist bei mir schwierig, weil ich immer diese kulturelle Perspektive habe und jetzt auch im Rahmen dieses Beteiligungsprozesses auch da natürlich die anderen Bereiche, Gastronomie, Ökonomie, mit im Blick habe und ja auch merke, das sind gar nicht meine gewohnten, ist gar nicht meine gewohnte Zielgruppe. Und übergebe sozusagen dann auch diese Ergebnisse oder wir als Kulturdirektion diese Ergebnisse dieser, also der Verwaltung ganz kulturell unabhängig eben in die Entscheidung, wie die Stadtverwaltung und Politik jetzt mit dem Thema weiterhin umgeht. Und du hattest jetzt gefragt nach diesem Bewusstsein. Also ich glaube, es ist spannend, dass Erfurt sich mit dieser Perspektive auseinandersetzt. Und ich bin froh, nach dem Prozess zu wissen, dass sich ein paar mehr Menschen als vielleicht nur ich damit auseinandergesetzt habe. Ja, und nicht immer nur, wenn dann ganz oft aus der problembehafteten Perspektive Lautstärke, Probleme und Sauberkeitsprobleme, also aus dieser ordnungsbehördlichen Sicht, dass man dieses Thema noch mal ein bisschen größer sieht und eben auch die Potenziale erkennt, weil es diese Stadt vermutlich auch sehr lebenswert macht.
Du hast jetzt schon zwei Stichworte genannt, die ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, Austausch mit anderen Städten. Du bist sehr unterwegs und guckst, was machen andere. Du hast schon gesagt, viele Städte, vor allem in Westdeutschland, haben so extra tatsächlich Stellen, Nachtbürgermeisterinnen so. Gibt es denn sonst noch Ideen, die du quasi in deinem Rucksack hast, die du übelst gerne hier auspacken würdest? Also irgendwie so vielleicht auch unkomplizierte kleine Nummern, sowas. Was machen denn so andere noch?
Also es ist lustig, ich komme gerade aus einem Termin mit einer Absprache. Wir planen gerade, sag ich mal, die ostdeutschen Pendants dieser IG Nachtkonsil. Wir planen gerade die MINA. Wir haben gerade uns die Logoentwürfe angeschaut. MINA ist die erste ostdeutsche oder mitteldeutsche Nachtlebenkonferenz, die dieses Jahr erstmalig in Leipzig stattfindet, am 23. August. Und die planen wir zusammen mit Vertretenden aus Halle, Jena, Leipzig und Erfurt. Und das ist zum Beispiel, ja, was im Prozess sich entwickelt hat, wo wir auch gemerkt haben, es gibt eben auch Bedarf, es gibt besonders auch in Ostdeutschland Bedarfe und wir tun uns zusammen und wir bringen auch die Impulse, die wir wahrnehmen und auch nicht nur in Deutschland. Also Deutschland hat im Grunde auch nur abgeguckt. Hat er dann die erste Nachtbeauftragtenstelle in Mannheim eingerichtet und eigentlich inspiriert aus anderen europäischen Städten. Und wir wollen eben diese Impulse, die wir durch dieses wunderbare, wirklich wunderbare, fruchtbare Netzwerk erfahren, eben auch ja, mit nach Ostdeutschland bringen. Oder ein anderes Thema zum Beispiel, wo ich eher vermitteln konnte, weil es eben nicht in der Zuständigkeit der Kulturdirektion liegt, war zum Beispiel dieses Projekt der Dortmund Guides, was ein mobiles Teams-Konzept ist aus Dortmund, und konnte das unserem Dezernat vorstellen und auch in den Beteiligungsprozess von BAM mit einfließen lassen. Und ich konnte da Kontakte vermitteln und Austausche, auch Webkonferenzen. Und ich denke, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass jetzt ein Konzept für Erfurt entwickelt wurde.
Und das andere Stichwort, das ist jetzt mehr so ein kleines Seitenthema, aber weil ich es einfach interessant finde, wie es bisher läuft, am Lutherstein der Spontanpartyplatz. Ich weiß gar nicht, wann ist er in Betrieb gegangen? Vor zwei?
Also die Testfahrtparty, um das Schallschutzgutachten machen zu können, hat am 11. September 2021 stattgefunden.
Ach, das weiß ich so genau,
weil ich da gerade, ich habe am 1.9. angefangen als Kulturlotsin zu arbeiten. Und genau, das hat ja dann eine Weile gedauert, bis ins Frühjahr, dass das ausgewertet wurde und dass die Konzeption vorangetrieben wurde. Dann musste das ja auch nochmal im Stadtrat und den Ortsteilräten abgestimmt werden, sodass dann die erste Modellphase 2022 gewesen ist, die zweite 2023. Mhm. Wir diese gerade auswerten. Die wird jetzt im Stadtrat im April beschlossen. Und ich habe jetzt schon mal resümiert, ich war insgesamt jetzt seit dieser Zeit in 8 Ortsteilräten, 5-mal in Stotternheim, 3-mal in Schwerborn, um da eben auch im Dialog zu sein, habe ganz viele Kommunikations-Dinge dazwischen auch geregelt mit Anwohnenden, und wir schauen jetzt, dass wir im Endeffekt entscheidet die Politik, wie sie mit diesen Ergebnissen umgeht, weil wir wollten einfach noch ein bisschen mehr Auswertungsmasse generieren, weil die erste Testphase 2022 war sehr kurz aufgrund der späten Beschlusslage und auch der Wettersituation dann, dass da gar nicht so viele Partys stattgefunden haben, um das ausreichend auszuwerten. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Datenmaterial und geben das zur Abstimmung in den Stadtrat.
Was würdest du sagen, deine Einschätzung?
Ich sag mal so, ich nehme Reservierungen an, für, weil es jetzt wieder einige Monate dauert, ne, bis einfach diese interne Auswertung ist in der Stadtverwaltung, die hat bereits im November letzten Jahres stattgefunden, dann muss man halt diese ganzen Sitzungstermine abwarten, die Drucksache schreiben, das in den Ausschuss geben, in den Stadtrat, und um dann einfach schon mal vorbereitet zu sein, falls positiv darüber abgestimmt wird, nehme ich jetzt schon die ersten Reservierungen an, aber natürlich unter Vorbehalt.
Aber das heißt, es gibt Leute, die da Bock haben, dort was zu machen.
Ja.
Also es ist nicht so, dass es völlig der Lost Place geworden ist und das ein Fehlschuss war. Du würdest schon sagen, der Bedarf ist da und wird auch genutzt.
Ja, das ist in der Debatte immer ein bisschen komplexer, denn die Forderung einer solchen Fläche ist ja schon viel älter, als dass es Corona gibt, und auch die Debatte um junge Menschen in Parks, die wird immer zusammengeschmissen. Also die Debatte um junge Menschen, wo sie sich in der Stadt spontan treffen können, die ist super wichtig. Und dafür wird jetzt hoffentlich eben auch werden andere Konzepte und Ideen gefunden. Die Forderung der freien Szene, sage ich mal, eher aus dem elektronischen Musikbereich, ist schon ein bisschen älter, und die sind es gewohnt, und das ist auch Teil der Charakteristik, sich ein bisschen abseits zu treffen, und unter anderem haben die ja auch die Fläche da am Lutherstein schon bereits genutzt. Die ist sozusagen jetzt nicht erst dadurch initiiert worden, und sie hat ihre Vorteile, sie hat ihre Nachteile. Vielleicht können wir ein paar Nachteile ein bisschen unterstützen, wenn wir wissen, dass es nicht nur eine Modellphase ist, sondern dass es langfristiger da weitergeht. Und ansonsten suchen wir trotzdem weiterhin auch nach weiteren Flächen, unter anderem dann für spontaneres Treffen und für jüngere Leute. Denn das war ja auch so ein Ding, wir sind ja von diesem Spontanparty-Platzbegriff weggegangen, weil das die Thüringer Gesetzeslage eigentlich gar nicht zugelassen hat. Das Ordnungsbehördengesetz sieht vor, dass Veranstaltungen im Freien spätestens 7 Tage vor Veranstaltung angezeigt werden müssen. Das können wir nicht einfach so aushebeln.
Und das ist dann nicht mehr wirklich spontan.
Genau, spontan ist es nicht, und auch die Verortung dieser Fläche, die gewährleistet eigentlich auch kein spontanes Feiern, denn dort muss erstmal eine Infrastruktur erstellt werden, und das ist eine schöne Erkenntnis des Prozesses, das konnte man schon nach dem ersten Jahr sagen, dass die Reservierungen erreichen mich Wochen bis Monate vorher. Also die Zielgruppe hat auch Bock auf Planungssicherheit und einfach weil sie da Strom organisieren müssen, Aufbauten, Booking und betreiben. Und das war denen gar nicht so wichtig, das so knapp anzuzeigen.
Okay, also ich muss spontan Partyplatz als Begriff aus meinem Kopf zumindest für den
Thüringen,
Ort raushauen. Okay, also dieser Prozess, wir sind jetzt ein bisschen kurz abgewichen, zum Erfurter Nachtleben, der ist gestartet und der zweite Workshop, der ist jetzt bald. Und da geht es quasi tatsächlich um Leute wie mich, wenn ich nachts weggehen würde, also um Nutzerinnen und Nutzer, oder wer soll da hinkommen?
Genau, oder um dich, wenn du nachts eigentlich weggehen willst, aber derzeit das noch nicht praktizieren kannst, weil du sagst, es gibt zu viele Orte, an denen zum Beispiel geraucht wird, jetzt mal als Beispiel.
Aha, aha.
Genau, dann ist man herzlich eingeladen, am 16.06. zum Workshop zu kommen, der geht 4 Stunden lang. Das ist natürlich so für so eine ehrenamtliche Zeit sehr zeitintensiv. Allerdings, wenn wir es kürzer machen, ist es nicht so produktiv und man kann nicht so sehr miteinander in Austausch kommen. Und von 16 bis 20 Uhr, es gibt auch Getränke und sehr, sehr leckere Snacks. Das weiß ich, weil beim ersten Workshop gab es sie schon und wirklich sehr lecker. Und so kann man sich zwischendurch mal stärken und wieder mit voller Energie reingehen. Und man kann sich bei mir anmelden unter kulturlotsin@erfurt.de und dann schreibe ich kurz vorher noch mal eine Infomail, wo dieser Workshop stattfindet. Er ist rollstuhlgerecht und barrierearm und genau, ich möchte halt also die Anmeldezahl im Blick haben und deswegen mit Anmeldung.
Du hattest jetzt 16.06. gesagt, es ist aber im
Mai. Mai, Entschuldigung.
Genau, also quasi jetzt gleich in 9 Tagen. Genau, wichtig, wichtig.
Donnerstag.
Ja, okay. Das heißt, da geht es dann so um diesen Aspekt und dann die dritte Runde ist dann das mit der Verwaltung, was du schon angesprochen hast.
Sozusagen intern organisiert und da werden auch einige Akteurinnen und Akteure eben aus verschiedenen Ämtern zusammenkommen. Und hoffe ich. Und genau, dann wird am 21.08. wird nochmal, das ist ein Mittwoch wiederum, wird von 17 bis 19 Uhr nochmal eine gemeinsame Abschlussdiskussion stattfinden. Da ist sozusagen offen, da können alle kommen. Ich lade auch nochmal alle ein, die sich angemeldet haben und darüber hinaus werden wir das sicherlich nochmal öffentlich bewerben. Und dort werden die Ergebnisse knackig dargestellt und dann teilweise zur Diskussion nochmal gegeben, wenn es da diskussionswürdige Punkte gibt. Genau, bevor dann eben der Ergebnisbericht erstellt wird.
Und dann gibt es diesen Bericht. Und im besten Fall finden sich dann irgendwelche Dinge, die tatsächlich ihren Weg finden in die Struktur dieser Stadt, oder? Wie?
Genau. Also das ist halt jetzt noch sehr abstrakt, aber das haben Beteiligungsprozesse an sich. Es wäre blöd, wenn man mit klaren Vorstellungen reingeht, sondern genau die müssen ja jetzt gefunden und gefiltert werden, ausgehandelt werden. Und im besten Fall ergeben die sich aber diese Ergebnisse in diesen Workshops und in dieser Abschlussdiskussion, sodass die dann an der Stelle schon recht konkret sind und Politik und Verwaltung dann entscheiden muss, wie sie damit umgehen.
Spannend. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es wird passieren und ihr seid jetzt total dabei, wir alle irgendwie vielleicht auch, wer weiß. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Theresa, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was du noch loswerden willst?
Was vielleicht ganz spannend ist, es gibt ein Graphic Recording bei diesen Workshops. Das heißt, wir haben einen sehr grafisch visierten, ganz tollen Menschen dabei, Stefan Kowalczyk, auch Kowali genannt, das ist total spannend und das macht sehr Spaß. Und für mich ist das ein Rätsel, wie er das tut, weil er parallel die Gespräche visualisiert auf eine ganz kecke, aber auch sehr klare Art und Weise. Und am Ende der Workshops dann auch nochmal vorstellt. Das ist auch immer ein ganz toller Moment, wenn man das gesagt und die heißen Diskussionen, auf die man sich meistens so fokussiert hat, dann nochmal bebildert sieht. Und das ist ganz cool, weil wir dadurch diese Ergebnisse auch greifbarer machen, schon direkt an diesem Tag wiederum auch benutzen für den Rückblick und auch dann für dieses Einfließen in die Abschlussdiskussion und für den Abschlussbericht. Und diese Grafiken werden auch ausgestellt im Erfurt Kulturladen. Dann am Ende dieses Prozesses, also Ende August, dann kann man die sich nochmal anschauen.
Das stimmt. Ich hatte ein kleines Filmchen gesehen von der ersten Runde. Das war schon relativ schnell online bei Instagram. Ich weiß gar nicht, ob auch bei Facebook. Aber Erfurt in Kultur quasi bei Instagram, da kann man sich
Erfurt
das
Kultur,
angucken.
Genau.
Erfurt Kultur,
ja.
Schön. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du bist nicht das letzte Mal zu diesem Thema hier und wünsche gute Gespräche und danke.
Danke. Danke fürs Interesse. Genau. Und meldet euch bitte an. 16. Mai, 16 bis 20 Uhr, kulturlotsin@erfurt.de anschreiben. Danke.